Eine der schönen Bußgeschichten des Neuen Testaments. Es gibt ja viele, besonders auch im Neuen Testament, aber da steht eine im Alten Testament, im Buch Nehemia, und wir lesen sie Nehemia 8. Es ist in den ausgelegten Bibeln, Seite 464 im Alten Testament. Nehemia 8, Vers 1 bis 12. Als nun der siebte Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats, und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag, vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und es standen neben ihm Matitja, Shema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseja zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Secharia und Meshulam. Warum steht denn das immer da? Sie wissen, später wurde das ja in der jüdischen Synagoge ein wichtiger Brauch, dass einer aufpasst, dass der, der da aus der Bibel vorliest, nicht falsch vorliest. Es wäre sicher heute manchmal ganz gut, die Gemeinde würde immer wieder auf die Finger schauen, dass nichts hier verkündigt wird als das, was geschrieben steht. Das andere interessiert uns nicht, was Menschen Gedanken dazwischen flechten. Esra tat das Buch vor aller Augen, denn er überragte alles Volk, und als es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, Jeshua, Bani, Sherebja, Yamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maseja, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Pelaja, unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sende davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Um dieses Wort geht mir es heute vor allem in der Predigt. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Das wäre schön, wenn man nach der heutigen Predigt auch sagen könnte, sie haben verstanden, was man ihnen kundgetan hatte. Um es klipp und klar zu sagen, es geht darum, dass der Bußtag ein großer Freudentag ist. Haben Sie sich einmal ein wenig umgehört unter den Leuten Ihrer Generation? Die meisten der heute lebenden Menschen, die haben, wenn sie an das Evangelium denken, ein solches schreckliches Zerrbild des Christentums vor Augen, das einen nur grauen kann. Es ist immer wieder interessant, das Gespräch einmal mit unseren Bekannten wieder da zu eröffnen. Was stellst du dir eigentlich unter Christentum vor? Och, sagen da die jungen Leute, was Scheußliches. Da werde ich in eine Form hineingezwungen, da wird meine Jugendkraft gelähmt, da werde ich in meiner Freude gehemmt, da kann ich mich nicht entfalten mit meinen Gaben, da werde ich ein ganz verstümmelter und verkrampfter Mensch. Woher kommt denn das? Es kommt aus der alten Vorstellung, dass dem Menschen die Sünde eingeredet würde. Das sagen ja manche Leute, die uns verlassen haben, die einmal treu in unserer Mitte mitgeschafft haben, und die sagen dann, nein, ich will das nicht mehr. Jetzt will ich mich selber verwirklichen. Bisher habt ihr versucht, mich zu manipulieren, mein Leben zu bestimmen. Ihr habt mir etwas eingeredet von Schuld. Ich habe keine Schuld. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich lebe nach meinen Gaben, so wie ich veranlagt bin. Natürlich habe ich längst die engen Fesseln der alten Moral des Christentums gesprengt. Ich lebe nach meinen Gefühlen, so wie es mich treibt und so wie ich Lust habe. Das ist mein Ziel und ich lebe ganz gut, sagen die. Kein Wunder, dass dann das Christentum aussieht wie eine schlimme Vogelscheuche mit einer grässlichen Fratze. Und ich möchte heute dazu einiges sagen. Wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, um was geht's denn überhaupt an diesem Tag? Schuld? Nee, ich nicht. Mein Ehegatte natürlich, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich lebe recht, ich bemühe mich, ich will immer nur das Gute, was habe ich mir auch vorzuwerfen? Nein, das mit den Christen und mit der Schuld, das ist ein altes Thema, das hat für uns heute nichts mehr zu bedeuten. Und das hat ja längst die Kirchen erreicht. Das wird seit Jahrzehnten von den Kanzeln herunter immer wieder abgespult, dass den modernen Menschen nicht mehr die Frage seiner Schuld umtreibe. Und das stimmt ja. Mein erster Punkt heute, es gibt ein böses Erwachen. Es gibt ein böses Erwachen. Vielleicht erzähle ich Ihnen jetzt zuerst einmal von den damaligen Zeiten unter Nehemia. Wo befinden wir uns überhaupt? Sie wissen, dass Jerusalem zerstört wurde von den Assyrern. Zweimal wurde es erobert, es wurde dann total zerstört, der Tempel ging in Flammen auf und das Volk Israel wanderte 70 Jahre in die Gefangenschaft nach Babel. Von dieser Gefangenschaft sind sie wieder zurückgekehrt und haben Jerusalem aufgebaut. Es war die Zeit, als etwa der Prophet Zacharia gewirkt hat. Es war ein schwerer Kampf, auf den Trümmern wieder anzufangen, das wissen die Älteren unter uns, die nach dem Zusammenbruch wieder angefangen haben, in einer großen Mühe unser Land wieder aufzubauen und auf den Trümmern wieder die Häuser zu errichten. 100 Jahre lang ging das. Und dann sind wir in dieser Zeit. Da kam ein persischer Hofbeamter, der aus dem Judentum stammt. Die Perser hatten ja die Gewohnheit, auch die unterjochten Völker hohe Leitungsämter in ihrer Regierung erklingen zu lassen. Dieser Nehemia kam nach Jerusalem und er hat sich extra von seinem persischen König Freibriefe geben lassen. Er wollte dem notleidenden kleinen Trüpplein, das in Jerusalem wieder gesiedelt hatte, zur Hilfe kommen. Denn in Jerusalem, da haben immer wieder die Nachbarvölker dieses kleine angesiedelte, wieder aufgebaute Städtchen überfallen und geplündert. Da waren keine Mauern da. Und das hat den Nehemia gedrückt. Und er kam nach Jerusalem und er beschreibt das, wie schlimm das aussah. Die Bürger von Jerusalem waren recht stolz, was sie in 100 Jahren geleistet hatten. Sie hatten viel aufgebaut, sie hatten schwer geschafft. Aber der Nehemia ging dann bei Nacht, wo ihn niemand beobachten konnte, mit seinem Esel um die Stadt herum. Und da lagen so viel Trümmer, dass er gar nicht mit seinem Maultier reiten konnte. Jetzt werden Israel-Pilger sogar sich genau zurückerinnern können, wo das war. Als er ans Quelltor kam, wird da im Kapitel 2 beschrieben, musste er von seinem Maultier absteigen, weil da so viel Trümmer lagen. Das ist der Steilabhang der Davidstadt, die hinuntergeht zur Gihonquelle. Zur letzten Reise sind wir den Hang gar nicht hochgegangen, weil es so steil war. Da liegen heute noch die Trümmer, über die das Reittier Nehemias nicht mehr klettern konnte. Und er zu Fuß drüber stieg. Und dann hat Nehemia die Bürger zusammengerufen und hat gesagt, wir wagen's, wir bauen Mauern. Und sie kennen doch das, wie sie gebaut haben. In der einen Hand hatten sie die Waffe, in der anderen Hand hatten sie die Mauerkelle. Und dann haben sie die Mauern wieder aufgebaut und die Tore eingesetzt. Sie mauerten gleichzeitig an allen Stellen der Mauer. Und in 52 Tagen haben sie das große Werk vollbracht gehabt. In 52 Tagen die ganze Mauer um Jerusalem gezogen. Und als die Feinde, die immer wieder Jerusalem überfallen haben, merkten, die Mauer ist gebaut, war schon zu spät. Das war ein Moment, wo die Bürger zusammenkommen und sagen, wir haben's geschafft. Das muss doch ein Freudentag sein. Wie fühlen sie sich nach solch einer Superleistung? Es wird im Buch Nehemia erzählt, wie diese Leute sagten, ja, aber das war nur der äußere Aufbau. Was ist unseres Lebens Sinn? Und das suchen sie, wofür leben wir? Das bricht ja manchmal auf in Zeiten des äußeren Wohlstands, wenn man so seine äußere Versorgung unter Dach und Fach hat, wofür lebe ich eigentlich? Und dann holen sie das Gesetzbuch des Mose her und Esra, der Schriftgelehrte, und dann kommt das alles, wie wir vorhin gehört haben, die stehen da mit seinen Begleitern und dann wird das vorgelesen, von Sonnenaufgang das Gesetz Gottes. Gott hat das mitgeteilt, wofür wir leben und was unseres Lebens Ziel ist. Und da gibt es ein böses Erwachen. Die Leute merken auf einmal, wir haben falsch gelebt. Wir haben die Gebote Gottes gebrochen. Und weil wir die Gebote Gottes gebrochen haben, gibt es für uns gar keine Chance der Hoffnung mehr. Wir sind Leute, die verflucht sind, die Gott vor sich weg verstößt. Wir können gar nicht mehr beten. Und wenn wir sterben, wir haben keine Hoffnung, bei Gott zu sein. Und da schreien sie und weinen sie. Ja, wie ist denn das eigentlich? Gibt es das heute auch noch? Oder war das nur in der alten Zeit so? Zu allen Jahrhunderten war es so, dass die Menschen Schuld verdrängt haben. Nicht erst in unserer Generation so. Man hat gesagt, wichtiger ist der Wiederaufbau, wichtig ist das Geld verdienen, wichtig ist, dass man zu essen und zu trinken hat. Und dann gibt es ein böses Erwachen. Das kommt, wenn man das Wort Gottes hört. Der Punkt ist mir jetzt wichtig heute Morgen. Wenn andere sagen, aber in unserer Generation gibt es gar kein Empfinden für Schuld. Nein, das hat ein Mensch nie. Nicht mal Adam und Eva hatten Empfinden für Schuld im Paradies. Schuld erkennt man erst, wenn man vor dem Wort Gottes still wird und hört. Und es ist mir schwer, dass heute wir modernen Menschen gar nicht mehr auf das Wort Gottes hören können. Es wird unseren jungen Leuten schon in der Schule eingeimpft, dass man das Wort Gottes natürlich nicht wörtlich nehmen müsse, sondern das sei eigentlich bloß so eine alte Ansicht gewesen, die vielleicht für uns noch im übertragenen Sinn eine gewisse Bedeutung habe. Und dann hört's einer noch so ganz fern, na ja, das hat mir ja nichts mehr zu sagen. Oder ich denke mit Schmerzen dran, wie heute viele das Wort Gottes benutzen. Wie denn? Sie hören es Und dann sagen sie, Bußtags, gut, da wird von Schuld geredet. Jawohl, ja, von Schuld wird geredet. Jetzt redet mal von den Chemiekonzernen, von der Atomrüstung, von der Waffentechnik, von dem amerikanischen Präsidenten Reagan und SDI und dann redet von den Nazi-Verbrechen und dann redet von der Kriegsgeneration und von all dem Unrecht, das geschehen ist. Jetzt prangern wir es an die Ausbeutung und die Werbung und die Reichen, die auf der dritten Welt rumtrampeln. Da haben wir es doch. Wir reden von Schuld. Wir reden von Schuld. Niemand redet so viel von Schuld wie unsere junge Generation heute. Aber wir, ich habe doch mir nichts vorzuwerfen. Meine Väter, meine Eltern, die Generation, die mich erzogen hat, das Schulsystem, die schlechten Bildungschancen, die Ungerechtigkeit in unserem Volk, die sind schuld. Und da passiert immer wieder ein böses Erwachen, dass Menschen plötzlich unter dem Wort Gottes merken, ich habe gesündigt. Und jetzt geht es nicht um die Schuld der anderen zu vergleichen und zu messen, sondern wie kann ich meine Schuld vor Gott in Ordnung bringen? Ich habe oft den Eindruck, dass viele seelische Zusammenbrüche, auch körperliche Zusammenbrüche, davon herkommen, dass Menschen plötzlich ihre Schuld entdecken. Wenn die Kinder von zu Hause weglaufen und die Ehe zusammenbricht, man plötzlich merkt, irgendwas war doch falsch bei mir. Das kommt bei mir oft vor. Dass ich erschrecke, Mensch, was hast du da geredet? Was hast du da gemacht? Und wehe, wenn wir bloß flüchten in eine hektische Betriebsamkeit und uns belügen und sagen, aber die anderen sind viel schlimmer. Wie will ich mit meiner Schuld gerade stehen? Das ist doch die Frage. Immer hat das Wort Gottes Schuld aufgedeckt, auch heute. Und sie verstanden, was da geredet war. Und ich kann mich nicht ausreden aus einer Sache. Ich bin noch nie an einem Grab gestanden, wo ich mir nicht schwere Vorwürfe gemacht habe. Eigentlich hättest du dich mehr drum kümmern können, um den, der da gestorben ist. Und ich denke, dass niemand der Angehörigen da stehen wird am Grab, ohne sich Vorwürfe zu machen, und Schuld wird uns bedrängen. Schuld ist sogar die Not unserer Generation heute, aber keiner redet mehr davon. Darum wollen wir hier davon reden. Schuld, die plötzlich uns in die Augen tritt und wir erwachen und wir sehen sie und dann wird das Gewissen wach. Ich habe das oft gehört von jungen Leuten, die sagen, ihr Christen, ihr redet uns das nur ein. Dann sage ich nichts, weil das nur der Geist Gottes einem Menschen zeigen kann, dass man Schuld nicht einreden kann, die muss man sehen. Auch da, wo heute Menschen alle Gebote Gottes auf die Seite geworfen haben und rein nur noch leben nach ihrer Lust und ihrem Empfinden. Jetzt kommt mein zweiter Punkt. Unbegreiflich, wie da getröstet wird. Die Leute erschrecken und weinen damals in Jerusalem. Sie merken, dass sie gar kein Leben haben, das vor Gott bestehen kann. Und da passiert das Merkwürdige, dass der Nehemia von seinem Statthaltersitz, den er da so feierlich vor dem Volk hatte, herunterspringt unter diese belasteten und traurigen Menschen und sie rüttelt und schüttelt und sagt, jetzt lasst doch den Kopf nicht hängen. Seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass es völlig unpassend ist? Es ist unbegreiflich, was da geschieht. Der Nehemia muss doch sagen, endlich, jetzt seid ihr dran. Wahrscheinlich hätte ich als Prediger auch so gesagt, ja, ja, da wollen wir stehen bleiben. Jetzt wollen wir viel drüber reden, über eure Versäumnisse. Merkt ihr nicht, dass eure wüsten Gedanken schuld waren an eurem Leben? Euer eigensinniger, störrischer Wille? Eure Lieblosigkeit? Ich möchte es vertiefen. Ich würde sagen, natürlich, jetzt müsst ihr mal euch drum kümmern um die Sache. Jetzt wollen wir richtig mal hinsitzen und ein Weilchen weinen und trauern über unsere Fehler. Die Bibel ist ganz anders, als wir Menschen denken. Besonders der Bußtag ist voll von Freude. Seid nicht bekümmert.
Nein, seid nicht bekümmert. Wie kann denn eigentlich Nehemia so etwas sagen? Seid nicht bekümmert. Wo es jetzt aus den Menschen herausbricht, ich habe falsch gelebt, ich habe falsch gehandelt.
Man kann es nur so sagen, er weiß schon etwas von dem Geheimnis, das erst viel später enthüllt wird, dass Jesus kommt, der die Sünden der Welt trägt. Sonst kann er doch den Menschen gar nicht das verkündigen, seid nicht bekümmert. Es gibt eine Vergebung, die löscht alles, alles aus. Und was in deinem Leben drin war, an Versäumnis, an Unrecht, an Boshaftigkeit, an Gemeinheit und Tücke und Lüge und Unrecht und Gewalt, Jesus will es jetzt vergeben, sei nicht bekümmert. Und wenn deine Sünde blutrot wäre, sie soll schneeweiß werden. Ich muss das Ihnen noch einmal doch verdeutlichen, warum das Unbegreifliche, seid nicht bekümmert. Gerade in der christlichen Predigt unserer Tage, in den Kirchen hin und her, hören wir viel von den Problemen. Und es wird viel von Schuld geredet. Immer wieder wird die alte Schuld vorgehalten. Auch die alte Schuld vor 40 Jahren und davor. Und dann wird gesagt, nur wenn man das immer und immer wieder bewusst macht, gibt es eine Änderung. Wir können die Probleme heute nur lösen, indem wir immer, immer wieder an die alte Schuld erinnern. Und es gibt einen Neuanfang eigentlich nur, immer wenn man die alte Schuld vor Augen hat. Man glaubt, das ist falsch. Jedenfalls ist es nicht christlich. Nehemia sagt, nein, ein Problem muss gelöst werden. Nicht die vielen Weltprobleme, die sind alle da. Sondern zuerst muss das Problem gelöst sein, deine Schuld muss vergeben sein. Zuerst muss Gott dein Herz verwandeln können. Und das sucht er dich, bis du kommst und sagst, ach Herr, mach mein Leben neu. Das ist ein ganz großer Augenblick, wenn das geschieht. Wenn ein stolzer, eigenwilliger Mensch sagt, Gott, ich komme zu dir, es war alles falsch, jetzt mach du aus mir einen neuen Menschen, gib mir ein neues Herz. Und wenn das geschieht, ist der größte Durchbruch erzielt. Da ist die Welt neu geworden, an einer kleinen, konkreten Stelle. Darum ist der Nehemia so drauf aus, den Bürgern von Jerusalem von der Freude zu sagen, seid nicht bekümmert. Jetzt sind wir dran, jetzt seid ihr durchgebrochen zur Freude. In dem Augenblick, wo man Schuld erkennt, ist doch schon die Heilung da. Er hält nichts davon, lang zu trauern über Schuld und Versäumnisse, sondern er sagt, gib's her. Und dann werfen wir's in Meerestiefe hinunter. Niemand holt's mehr vor. Darf ich das heute jetzt Ihnen anbieten in diesem Gottesdienst? Dass Sie jetzt sagen, Herr Jesus, bei mir kommen immer wieder die alten Geschichten hoch. Geschichten längst vergangener Tage, Schuld, die mich anklagt und belastet und die mich lähmt. Bekümmert euch nicht, leg es jetzt ab bei Jesus, dass er sie dir ganz vergibt. Nie mehr soll sie hervorkommen, weg ist sie. Bekümmert euch nicht. Wenn dann andere sagen, aber was ist mit den Weltproblemen? Den wollen wir uns fröhlich zuwenden, den Weltproblemen, allen. Aber als neue Menschen, die nur auf die Stimme des Herrn hören, in denen der Geist Gottes Wohnung machen kann. Mein letzter Punkt, das ist der Weg zur Freude. Drittens, das ist der Weg zur Freude. Steht ja erstaunlich viel von der Freude da. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Muss Ihnen noch ein bisschen reinen Wein einschenken über den Bußtag. Der Bußtag war eine schlechte Erfindung. Wissen Sie das? Wurde in der christlichen Kirche schon von Theodosius dem Großen eingeführt. Das war ganz am Anfang des Altertums noch. Aus der vorchristlichen Zeit übernommen überhaupt, aus dem Heidentum. Denn das wissen die Heiden, irgendwann muss man einmal ein bisschen Reue empfinden. Wir haben ja über die Stränge geschlagen, dann machen wir einen Aschermittwoch, so einen Katertag, und dann wird alles wieder gut. Und als wir dann Landesfürsten hatten, die auch manchmal über die Stränge geschlagen haben, dann haben die gesagt, so, wenn es ganz liederlich war, jetzt soll das Volk für uns büßen, dann wurde ein Bußtag angesetzt. Und da gab es dann so viel Bußtage in Deutschland im Mittelalter, dass man kaum mehr durchfand. Noch im Jahr, glaube 1878, gab es 48 verschiedene Bußtage in Deutschland. Die hat man dann ein wenig zusammengefasst auf diesen Bußtag vorm Toten Sonntag. Da sagte man, da ist man eh schon traurig, da passt das noch mitten rein. Und dann lässt man einfach so mal das Gesicht ganz traurig hängen. Dieser Bußtag hat in dieser Konstruktion gewiss nichts zu tun mit dem christlichen Glauben, mit der Botschaft des Evangeliums. Dahinter steht der Gedanke, als ob man mit seinen Büßereien für seine Schuld gerade stehen könnte. Wenn man das als sieht, wie bei Wallfahrten, ob die nun heidnischen oder halbchristlichen Ursprungs sind, die Leute auf den Knien herumrutschen, kilometerweit, damit wird das Böse, was ich angerichtet habe, nicht besser. Das sollte man wissen. Und darum verstehen wir Buße anders. Nicht als einen Tag, wo wir sagen, naja, da war auch manches nicht so ganz in Ordnung. Und ein Tag von 365 Tagen kann man ja mal frei machen und Schuldtag drüber schreiben oder Bußtag. War nicht so ganz in Ordnung. Ich bin ja auch schon mal schneller gefahren als 50 in der Stadt. Nicht? Da kann man ja mal Buße tun. Uns Christen geht es um was ganz anderes. Ich möchte mit meinem Leben Jesus ergreifen. Und da hat ja Jesus als liebstes Thema seiner Verkündigung das Wort Buße gehabt. Aber das heißt im Deutschen eigentlich, bekehr dich doch. Mach die Wendung deines Lebens und nimm Jesus an. Die Freude am Herrn, die Freude an Jesus macht dich stark. Es wird heute oft gefragt, wie man in dieser notvollen Zeit eine Verbesserung oder eine Änderung einleiten könnte, wenn man etwa heute junge Leute hat, die sich nicht mehr erziehen lassen. Da werden ganze Heere von Psychologen und Therapeuten bestellt und dann wird versucht, wie man in der Therapie einen Menschen noch beeinflussen kann. Ist man eigentlich überrascht, dass man so wenig erreicht? Wenn man heute versucht, Drogensüchtige oder Alkoholsüchtige zu heilen, da sagt man, es geht nicht. Warum denn? Weil der Mensch schwach ist. Sie kommen nicht weit. Es soll noch einige Christen geben, die der altertümlichen Ansicht sind, als ob sie mit dem Prügel die Herzen ihrer Kinder verändern könnten. Glauben Sie das wirklich? Da können Sie so lange rumdreschen, solange Sie wollen. Ändern können Sie einen Menschen durch sowas nie. Durch was können Sie Änderung erreichen? Wenn der Geist Gottes Schuld aufdeckt, beim alten und beim jungen Menschen, beim Kind und beim Erwachsenen, dann ist der große Durchbruch erzählt. Wenn einer sagt, Jesus, ich kann nicht so weiterleben, ist alles falsch. Dich brauche ich, dich. Da sagt Jesus, da wird Freude sein im Himmel. Ganz gleich, ob das ein Krimineller vom Gefängnis war oder ein frommer Schriftgelehrter vom Tempel. Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Das Wichtige ist doch nicht die Tränen vergießen, sondern neu mit Jesus beginnen und leben. Ein Bekehrungstag muss das heute sein, wo Jesus ergriffen wird. Und dann ist nur noch Freude da. Dann kommen unsere Mitchristen und sagen, ja, ja, aber jetzt ist erst noch die Frage, wie werdet ihr mit der Zukunft fertig? Und wie löst ihr die schwierigen Ehefragen und die Familienfragen? Und dann sagen wir, du, es ist ganz schön, was ihr an Büchern und Therapien und alles mir hier beischleppt, aber das Wichtigste ist mir immer noch, dass Jesus mich durch seinen Geist leiten kann. Und da wird eine Familie neu. Da wird ein Mensch verändert, wo Jesus einkehren kann,
wo ein Verzweifelter und Mutloser erkennt, Jesus liebt mich. Und das geht bis hinein in die tiefen seelischen Verzweifelns und Verzagens, in die Mutlosigkeit von Menschen, die sagen, ich kann immer froh sein. Doch die Freude am Herrn ist eure Stärke, dass Jesus dich nicht loslässt, sondern dich hält. Und dann ist das das Größte, was wir heute anbieten können. Für uns gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Egal, wo Menschen stehen, wie zerstört das Leben ist. Ich will das heute jedem zurufen, der irgendwo sagt, bei uns ist alles unlösbar geworden. Unsere Familie, unsere Ehe. Ich werde mit meinem Leben nicht mehr fertig, ich werde mit meinen Gedanken nicht mehr fertig. Über mich fällt all das Hässliche und Wüste nur so herein. Das stimmt. Wenn man einmal die Schleusen öffnet und dem Bösen Raum gibt, dann ist das ja eine Macht, die uns besetzt hält. Bis du sagst, Jesus, dich will ich. Du musst mein Herr sein. Ich will mich ganz dir ausliefern. Es ist nur noch von Freude die Rede. Lauter Freude. Bekümmert euch nicht. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir reden gar nicht mehr viel. Wie sagten wir am vorletzten Sonntag von Tod? Ja, da wollen wir auch nicht mehr viel reden. Wir reden vom Leben. Wir reden auch nicht mehr viel von Schuld und von Sünde. Für uns ist das gar nicht mehr interessant, was uns jede Nachrichtensendung erzählt, was wieder Schlimmes passiert und wie hoffnungslos das mit den Menschen ist. Wir haben eine tolle Nachricht, ein Evangelium, dass Jesus Menschen total verändert. Was könnte aus ihrem Leben geschehen, wenn sie ganz, ganz nur Jesus Raum geben, bis in die letzten Verästelungen ihres Lebens Jesus einziehen lassen? Und dann ist die Freude da, ich freue mich, dass ich nicht mehr mein Eigen bin, nicht mehr nach meinem Kopf lebe, sondern meines getreuen Herrn und Heilands, Jesu Christi, Eigentum bin. Amen.